Also grundsätzlich gehe ich ja immer davon aus, dass ich nicht intelligenter bin als andere, nur weil ich Führungskraft oder Geschäftsführer bin. Und dementsprechend habe ich ja auch ein Team um mich rum, was sehr gerne Verantwortung übernimmt und auch an der Stelle Ideen einbringt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, so eine Transformation kann nur gelingen, wenn mein Führungsteam mitarbeitet, also informiert ist, weiß, worum es geht und Verantwortung übernimmt. Und wir uns gemeinsam klare Ziele setzen.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo, und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Servus, Thorsten.
Peter, servus, grüß dich. Hey, wie geht's dir? Du hast einen Schnitt an alle, die das an Schnurrbart. Ich weiß nicht was, da gibt's sicherlich ein österreichisches Wort. Wie heißt das?
Ein Schnauzer. Ein Schnauzer, genau. Ja, Anfang Dezember, und da gibt es ja so diese Movember-Geschichte, aber ich habe es eigentlich gar nicht deswegen gemacht. Ich war tatsächlich zwischendurch zu faul, mir zu rasieren, und das ist jetzt ist stehen geblieben.
Ich glaube dir kein Wort, du schaust aus wie der Hipster, und ich glaube, das hat
Tja. Ja, vom Schnauzer zu vielleicht einer kleinen Geschichte, Thorsten. Ich erzähle nämlich heute keine Geschichte, weder über Sport noch Urlaube, aber du hast eine kleine, bitte gerne, du hast eine kleine Asienreise hinter dir. Erzähl.
Ich habe eine Asienreise hinter mir, genau. Und ich bin mal wieder darauf reingefallen, dass ich dachte, wenn ich schon mal in Asien bin, kann ich ja auch gleich mehrere Länder machen, weil das ist ja alles nebeneinander. Und natürlich ein völlig fataler und europäischer Blick. Die Länder sind zwar auf der Karte nebeneinander, aber trotzdem weit voneinander entfernt. Ich war wirklich in Korea, danach in Japan, danach in China. Ja, und auch diese Reiserei zwischen den Ländern ist nicht so ganz ohne. Und irgendwie werde ich auch nicht jünger. Jedenfalls bin ich vorgestern zurückgekommen und ich merke es immer noch. Also es war eine gute Reise, war eine super spannende Reise, aber es hat mich auch echt mitgenommen. Aber der Aufschlag in der Realität war echt ein harter. Die letzten 3 Tage war ich in Shanghai. Passt auch übrigens ganz gut zum Thema, überraschenderweise. Und der Technologie-Gap zwischen Shanghai und dann Deutschland, München, Flughafen, der ist schon gewaltig. Also was auf den Straßen los ist, was an Technologie in China möglich ist, was da sind jetzt keine Monate oder wenige Jahre zwischen uns und ihnen, sondern der Abstand wird einfach von Jahr zu Jahr größer, habe ich das Gefühl. Und es ist gar nicht so die Technologie, die beeindruckend ist. Ich glaube, das würden wir auch hinkriegen. Können wir heute, glaube ich, auch ein bisschen eintauchen. Aber auch der Mindset, mit welcher Offenheit und mit welcher Begeisterung Technik angewandt wird, Ingenieure in der Lage sind, auch komplette Infrastrukturen neu zu gestalten, das ist schon beeindruckend. Und bei uns ist halt immer noch, also wir suchen und finden natürlich bei jeder neuen Technologie ganz schnell die Risiken und stellen die in den Vordergrund, und die Chancen vergessen wir ganz schnell. Und dann passiert halt eben genau das, dass ich das Gefühl habe, die sind uns mittlerweile um Lichtjahre voraus. Also ja. Echt so ein Thema, wo wir, glaube ich, heute mit unserem Gast ganz gut rein können.
Ja, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Und ist eher gutes Stichwort. Ich wollte vorher schon sagen, Stichwort, wir werden nicht jünger, aber ich glaube, die Einleitung zu unserem Gast wäre ein bisschen zu frech. Aber wir haben heute einen Gast bei uns, den wir beide kennen. Thorsten, du kennst ihn besser. Wer ist denn bei uns heute?
Ja, wir haben einen alten Bekannten eingeladen, einen alten Freund, kann ich sogar sagen. Und also alt im Sinne von, wir kennen ihn schon sehr lange, und ist jemand, über den ich mich sehr, sehr freue, auf den ich lange gewartet habe, dass wir ihn hier als Gast im Podcast haben. Und einer, der mich eine Zeit lang begleitet hat oder den ich eine Zeit lang habe begleiten dürfen, von dem ich einiges gelernt habe. Und ich freue mich total, heute den Jan Marek begrüßen zu dürfen, Geschäftsführer der AVL Deutschland. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Ja, servus, grüß euch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt könnten wir ein bisschen darüber schwatzen, alt und nicht und wer ist hier wo, aber nee, wirklich, freut mich, dass ich dabei bin, und schauen wir mal, was wir da zum Thema Technologie und China und Spirit und Mindset sagen können. Das ist ja ein sehr großes Feld, ja.
Ja, sehr cool, Jan, schön, dass du dabei bist. Und so die Eingangsfrage ist ja eh immer die, die ähnlich, aber sei doch bitte so nett, stell dich ein bisschen vor, wer bist du, was machst du?
Ja, wer bin ich? Also, wie gesagt, Jan Marek, jetzt 54 Jahre alt oder jung, so wie ihr wollt, verheiratet, ja, stolzer Vater von zwei Söhnen, bisschen älter, glaube ich, als eure, mit 24 und 27. Und die beides auch ebenfalls Ingenieure sind. Ja, wie man vielleicht nicht mehr, aber vielleicht teilweise noch an der Sprache erkennt, komme ich ursprünglich aus dem hohen Norden, aus Kiel. Da habe ich auch mal studiert, Abitur gemacht, Maschinenbau, Mechanikerlehre gemacht. Ja, und dann war ich meine, ja, dann hat es mich relativ schnell nach dem Studium nach Graz verschlagen, in die schöne Steiermark, eigentlich gleich zur AVL, wo ich zwei Jahre tätig war. Und da bin ich jetzt nun knapp 25 Jahre. Jetzt glaube ich, bin ich in meinem 26. und bin, wie du gesagt hast, jetzt Geschäftsführer der AVL in Deutschland. Ja, was sonst noch? Ja, in meiner Freizeit viel Familie, Sport. Wenn ich nicht lidiert bin, wie jetzt gerade noch, in der Freizeit, im Freien eigentlich unterwegs, gerne in Mittelamerika. Da sind wir jetzt auch so vielleicht genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast mit Shanghai, also eher das Laissez-faire, was mich da reizt, also wie die Menschen dort ihren Tag irgendwie anders nutzen. Ja, fahre gerne Fahrrad, spiele Volleyball und ja, und dann sonst noch, was noch interessant ist, also ich spiele sonst Kontrabass in der Jazzband, was ich auch noch rege, ja, seit dem Studium mache, wo ich mein Studium eigentlich mitfinanziert habe. Das ist so eine Leidenschaft, die ich bis heute noch pflege. Jetzt nächste Woche Freitag spielen wir im Schlachthof, allerdings bei einer Weihnachtsfeier, also nichts Großes in München. Ne? Das ist eine schöne Sache. Ja, das zu mir in Kürze.
Sehr cool. Du hast ja zwar 26 Jahre ziemlich schnell übersprungen und da werden wir, glaube ich, später auch nochmal ein bisschen reinfühlen wollen. Ich würde aber, nachdem wir ein Leadership-Podcast sind und wir dich genau aus einem Grund eingeladen haben, aus zwei Gründen, also weil wir dich gut kennen und sehr schätzen und ich dich aber aus einem besonderen Grund eingeladen habe, möchte ich gleich mal in dieses Thema Leadership einsteigen. Und ich habe deine Karriere ja ein Stück weit mitverfolgt, habe miterlebt, wie du Geschäftsführer wurdest bei der AVL in Deutschland. Und mir ist eine Szene in Erinnerung geblieben, die mich damals sehr beeindruckt hat und von der ich eigentlich heute erst so richtig begriffen habe oder im Laufe der Zeit richtig begriffen habe, wie mächtig das ist. Und das war die Aussage, die du gleich zu Anfang getätigt hast, dass es dir wichtig ist, dass deine Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben, gerne zur Arbeit gehen. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, naja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig visionär. Und mittlerweile weiß ich doch, das war's. Das war unglaublich visionär, weil es wirklich einen ganz tiefen Kern von Leadership, glaube ich, betrifft. Vielleicht erzähl uns mal, was es damit auf sich hat. Ich bin mir sicher, das war nicht einfach so dahingesagt damals.
Ah, das hat lange gebraucht. Also ich habe gerade damals, wo ich in die Geschäftsführung eingetreten bin, habe ich ja versucht, alles auf einmal umzureißen, alles zu tun, was möglich ist. Ich habe mich da aufgerieben ohne Ende. Ich habe versucht, an den unterschiedlichen Standorten jede Woche zu sein, was mich einfach kaputt gemacht hat auch. Und da waren viele andere Dinge eigentlich. Die Frage, wie kriegt man das, wie kriegt man eine Kultur hin und wie kriegt man an der Stelle auch die Leute hinter sich. Das war eigentlich eher so hinter den Sinn und Zweck vielleicht auch ein bisschen, warum machen wir das hier? Klar kann man sagen, ganz einfach, das eine ist Geld zu verdienen und aber ich glaube, so richtig funktionieren tut das, wenn die Leute brennen und hinter einer Sache hinterher sind. Und das ist halt bei jedem unterschiedlich. Und ich glaube, am Ende, wenn wir es wirklich schaffen als Unternehmen, ich sag mal jetzt erstmal als Unternehmen, die Dinge zu tun, die wirklich einem Spaß machen und die da an der Stelle, die Spaß machen und dazu führen, dass man dann gerne ins Unternehmen fährt. Und das, dann haben wir es eigentlich wirklich geschafft, dass die Leute sozusagen ihr richtiges Umfeld gefunden haben. Das ist eigentlich das. Und sagen wir mal, die Dinge, die sie dann da tun, auch wirklich gerne tun und dann, die auch dann gut tun. Und ich glaube, an der Stelle ist es, das ist eine Win-Win-Situation, wenn wir das hinkriegen. Also fürs Unternehmen ist das super, weil die oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann halt wirklich ihr Bestes tut. Und auf der anderen Seite, ja, und das ist halt ganz, ganz einfach, das ist das Beste mit fürs Unternehmen. Und jetzt müssen wir, ja, das ist so der, und das war für mich selber dann auch ein wichtiger Punkt. Also wo ich mir gesagt habe, na, ich möchte das eigentlich so gestalten, dass ich auch gerne dort reingehe und das tue, was mir Spaß macht. Und mir macht es halt unheimlich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Das ist halt das. Und wenn sie Erfolge haben, dann freue ich mich einfach. Das ist das. Und ich glaube, das ist auch so der Kernpunkt einer Führungskraft, sollte sein, dass sie Spaß dran hat, dass sich Menschen entwickeln.
Ich glaube, das war jetzt ein cooles Stichwort, nämlich ich habe jetzt darüber nachgedacht, über den Spaß bei der Arbeit, und du hast dann gesagt, du hast halt auch Spaß dran, wenn du siehst, dass Leute Erfolg haben. Mhm. Ich glaube, genau das ist der Punkt, weil Spaß bei der Arbeit bedeutet ja nicht, dass jede einzelne Tätigkeit, die ich durchführe, immer nur Spaß macht. Und das, ich glaube, muss man ganz nüchtern betrachten. Es gibt einfach viele Dinge, die sind jetzt halt auch im Job nicht so cool und die müssen halt getan werden. Mhm. Aber wenn man die Dinge tut, um ein Ziel zu erreichen, um erfolgreich zu sein und das dann auch schafft, dann macht es halt in Summe Spaß. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, oder?
Genau. Und dann gehen wir gerne rein jeden Tag. Ja.
Ja.
Es ist definitiv so. Also es ist, mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen. Also es ist, und das hat mir halt wahnsinnig viel Kraft gegeben auch. Ne? Das ist so. Mhm. Und ich kann es verstehen. Also das haben mir viele das Feedback gegeben. So nach dem Motto, was soll das denn? Also Spaß macht, Arbeit macht doch keinen Spaß. Es ist halt für jeden auch was anderes. Das ist halt das Wichtige. Und deswegen ist das so generalistisch, dieser Satz. Also das für einen ist das tatsächlich vielleicht, dass ich viel Geld verdienen kann auch sein, ja, oder mehr Geld verdienen als in der Zukunft. Und für andere ist das, dass sie entwickeln dürfen. Für die anderen ist das halt Führung. Für die nächsten ist das halt ein sicherer Arbeitsplatz, ist auch natürlich auch sowas. Es ist, hat halt viele Facetten. Und wir bringen es auch seit langer Zeit eigentlich auch in unseren Mitarbeiterversammlungen und auch in unseren Botschaften immer wieder, dass wir das eigentlich das als Kernpunkt haben. Als Vision sozusagen. Ich glaube, das bleibt doch eine Vision. Also es ist etwas, was ja schwer erreichbar ist auch, dass dann wir jeden dahin kriegen. Aber ich glaube, man muss mit gutem Vorbild vorangehen.
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch wichtig ist. Also jetzt habe ich ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel in der Wirtschaft, und ja klar, sicherer Arbeitsplatz ist wichtig und das Geld spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich meine, wir verbringen alle viel oder häufig viel mehr Zeit mit der Arbeit, in der Arbeit, als mit unseren Familien. Und wenn ich da keine Freude dran habe, dann kann das nicht funktionieren. Also dann ist das nicht nachhaltig. Und dann sind wir hoffentlich in der Situation, sowas auch ändern zu können. Aber ich glaube, dass das wirklich das Entscheidende ist. Auch warum Mitarbeiter dann lange bei einer Firma bleiben oder nicht lange bei einer Firma bleiben. Ja. Weil die Freude dann doch das ist, was dich tagtäglich umgibt.
Ja, deswegen klar, du aufstehst
jeder,
dann. Ja.
Nicht jeder Job macht immer Spaß, ist auch klar. Aber das Geld alleine wird es niemals retten.
Nee. Also davon bin ich auch überzeugt. Also das ist, ist einfach so.
Du, Jan, wir haben ja tatsächlich deinen Werdegang jetzt ein bisschen übersprungen, gell? Und das würde mich jetzt schon noch einmal ein bisschen, es würde mich interessieren, du hast gesagt, du hast vor 26 Jahren bei der AVL begonnen in Graz.
Ja.
Und ich glaube, du bist dann, hast den Standort in Ingolstadt geleitet, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast dann die Geschäftsführung übernommen. Was mich jetzt interessieren würde, inwieweit war dieser Werdegang, diese Karriere geplant? Inwieweit hat sich das ergeben? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen.
Also tatsächlich, das gebe ich auch meinen Söhnen und allen anderen als Tipp. Also ich habe nie was geplant. Also ich möchte jetzt irgendwie Geschäftsführer oder das oder jenes werden. Ich habe Gelegenheiten wahrgenommen, die sich geboten haben. Das war damals gerade Ingolstadt. Da haben die einfach jemanden gesucht, der eigentlich war es damals der als Konstrukteur, das war damals der Ursprung, als Konstrukteur letztendlich mussten wir ja damals Daten noch mit Bändern transferieren und mit dem Auto mitbringen. Das war sozusagen der damals der Anfang. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, magst du hier...
So alt bist du schon?
Mhm. Ja, danke. Das war wirklich, ich habe sogar noch richtig gezeichnet am Zeichenbrett, ja.
Also, okay, der Kelch ist an mir vorbeigegangen.
Ja, das war allerdings während des Studiums, ja. Nee, und das war dann irgendwann, hat sich's einfach ergeben und dann wurde jemand gesucht, der halt einfach dort lokal die Dinge betreut und da habe ich einfach Ja gesagt und das war einfach der Grund. Und dann gab es halt ein anderes Projekt, wo ich einfach da quer eingestiegen bin, dann sind wir dann irgendwann in die Motorsteuerung eingetreten, in die Sensorikentwicklung und einfach Ja gesagt, also ja, nee, ist interessant, mache ich gerne. Das war so und auch dann Ingolstadt war genauso ein Zufall. Die haben halt Leute lokal gesucht dort und dann haben wir die ersten 5 dort eingestellt und es hat sich immer so entwickelt und ich glaube, wenn man wirklich was plant, dann wird es schwierig. Also aber mit offenen Augen herumgehen und Gelegenheiten sehen, das ist halt die Achtsamkeit halt und dann auch wahrnehmen. Und dann den Mut haben, dann auch reinzuspringen. Und den, glaube ich, den hatte ich.
Du sprichst mir aus der Seele. Nee, vielleicht, was mir dazu einfällt, also der Tipp an deine Söhne, find ich gut, mir hat einmal irgendwer den Tipp gegeben, du musst halt einfach jeden Job, jede Tätigkeit so gut machen, wie du kannst. Ganz egal, ob du jetzt der Kellner bist oder in meinem Fall halt früher Snowboardlehrer, Tennislehrer, irgendwo Praktikant, weil irgendwer wird auf dich aufmerksam werden. Du baust ein Netzwerk auf, du baust einen gewissen Ruf auf und ich sehe es ähnlich. Also bei mir hat sich eigentlich alles ergeben, aber man braucht, damit sich was ergibt, halt auch ein paar Dinge. Und aus meiner Sicht braucht man braucht das Netzwerk. Man braucht auch Menschen in dem Netzwerk, denen man wirklich vertraut, also blind vertraut. Und ich kann sagen, bei mir sind es sehr, sehr wenige. Und dann ergeben sich die Chancen. Und dann, und das hast du eh gesagt, dann braucht man aber auch den Mut, dass man die Chancen ergreift. Und ganz oft scheitert es ja dann auch an dem Mut.
Ja. Oder aus der Komfortzone einfach raus, ja. Das ist das. Und das ist. Nee, und dann sind wir auch wieder bei dem ersten Aspekt. Jetzt irgendwas einfach zu machen, ist nicht, glaube ich, zielführend und nachhaltig, sondern dann doch etwas, was einen begeistert. Wobei, an der Stelle muss ich auch sagen, also mich begeistern viele Themen. Also einfach Probleme lösen, das ist schon etwas, was Spaß macht einfach, ne? Also so Alternativen finden, einen anderen Weg finden, vielleicht einen anderen alternativen Weg. Das ist etwas, was, das hat man überall. Ob es jetzt Automotive ist oder sonstiges. Also da, ob es die Wärmepumpe bei mir draußen ist, die mal zu reparieren oder sonstiges, das ist, ja.
Ja, ich, also, was ich auch, ab und an werde ich ja auch mal gefragt, naja, wie kann ich so eine Karriere planen? Was kann ich denn tun? Und das eine ist sicherlich das Chancen ergreifen und das andere, was sich bei dir ja auch bewahrheitet, ist das, was man macht, mit möglichst viel Leidenschaft auch tun. Und ich glaube, man muss sich auch und man kann sich dadurch durchaus auch Chancen erarbeiten. Also nicht in dem Sinne, dass das planbar ist, aber in jedem Unternehmen gibt es plötzlich mal vakante Positionen, es gibt Neustrukturierungen und sonst was. So war das ja, wenn ich mich richtig erinnere, bei deiner Berufung zum Geschäftsführer auch. Das war eine Situation, die nicht vorhersehbar war und wo jemand gebraucht wurde. Und offensichtlich war einigen Leuten klar, hey, da gibt es auch den Jan Marek, dem trauen wir das zu. Und ich glaube, das kann man sich durchaus dadurch erarbeiten, indem man das, was man tut, mit größtmöglicher Leidenschaft macht.
Genau. Ich glaube, das ist nicht nur Leidenschaft, sondern es ist auch an der Stelle Ehrgeiz und dann auch Durchhaltevermögen. Das ist das, also was dann dazugehört. Einfach, dass man die Dinge, die man tut, dann auch richtig machen möchte. Und das ist, glaube ich, das ist verankert im Charakter drin, dass man dann durchzieht. Das gehört leider Gottes auch dazu. Wir hatten ja gerade, weiß ich jetzt gar nicht, ob das im Vorgespräch war oder im Hauptgespräch über Positives und so weiter gesprochen. Es ist nicht immer nur alles easy peasy, sondern dann halt auch das Durchhaltevermögen zu haben, durch diese Zeiten durchzugehen. Das ist halt, glaube ich, auch etwas, was was man braucht. Und das sehe ich auch viel bei meinen Führungskräften. Also das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja schon eine Krise, die nicht kurz ist, sondern recht lange währt. Und da wirklich dann immer wieder sich morgens zu motivieren und komm, wir ziehen es durch. Gerade als Führungskraft dann auch, dass sich da hinzustellen, zu sagen, wir kriegen das irgendwie gemeinsam hin, auch Zuversicht zu vermitteln, ist es nicht einfach. Und dazu gehört das auch, ja, das ist ja auch vorhin gesagt, das erste halbe Jahr habe ich mich schon ordentlich aufgerieben, also da zu versuchen, an jedem Standort zu sein. Das geht dann auch irgendwann nicht mehr, irgendwann geht die Energie auch raus.
Da gibt es im Englischen einen coolen Ausdruck, the daily grind. Das gibt es im Deutschen, glaube ich, nicht wirklich, aber was ist damit gemeint? Hat wirklich jeden Tag dahinter sein. Nicht so diese kleinen Strohfeuer, die man ja auch kennt im Management, im Leadership, irgendwelche tollen Sachen einführen und irgendwie vergisst es dann wieder jeder nach einer Woche oder einem Monat oder einem halben Jahr, sondern wirklich die Dinge, die man macht, richtig machen, konsequent machen und einfach jeden Tag dahinter sein. Und das ist genau das. Das ist vielleicht nicht jeden Tag und immer lustig, aber das führt halt dann hoffentlich irgendwann zum Erfolg.
Ja, das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Themen, die man, sage ich mal, hat. Das ist das eine, sich einen Plan zu machen, das ist das eine, aber dann wirklich dann dran zu bleiben, die Umsetzung. Mhm. Da habe ich auch viel gelernt, wie es auch nicht geht und wie es nicht funktioniert.
Ja, ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis, vielleicht auch so für junge Führungskräfte, die zuhören. Also Karriere und Leadership ist halt auch ganz, ganz viel harte Arbeit. Mhm. Also dieser Daily Grind beschreibt, glaube ich, genau das wirklich. Neben den visionären Themen, die wir gerne alle bearbeiten möchten, aber es geht einfach auch darum, Dinge nachzuverfolgen. Die Daily Jobs einfach zu machen, das Reporting in einer Art und Weise entweder zu erfüllen oder so aufzusetzen, dass es zielgerichtet ist. Und das sind alles Dinge, bei Reporting, da springt ja jetzt keiner von uns im Sechseck und freut sich total. Aber es ist halt einfach notwendig, damit eine große Organisation funktioniert. Ja, also Leadership ist einfach auch echt viel Arbeit. Ne?
Ja, das ist also, das würde ich dann eher Management fast beziffern. Das ist für Protokolle brauchst du kein Leadership, leider Gottes. Und das ist dann, wenn man das muss einem auch halt bewusst sein.
Aber das eine geht halt nicht ohne das andere. Richtig, ne?
Das ist ja genau das. Ja. Und das ist wirklich manchmal wirklich nicht schön, aber gehört halt, wie gesagt, dazu. Sagt man im Englischen ja auch für das Gehalt, nicht Gehalt, sondern Compensation. Kompensation halt für das, was man tun muss. Ne? Also. Genau.
Ja, aber kommen wir doch mal zum Thema Leadership. Peter, du wolltest irgendwas sagen. Entschuldige.
Nee, du, ich wollte nur noch einmal so ein bisschen zusammenfassen, weil da waren jetzt für mich schon ein paar sehr gute Erkenntnisse Richtung Spaß bei der Arbeit, Richtung Konsequenz, Richtung Ehrgeiz. Haben wir noch irgendwas vergessen, Jan? Gibt es noch irgendwelche Erfahrungen, Erkenntnisse aus deiner Karriere, wo du sagst, das ist mir halt Richtung Leadership wirklich, wirklich wichtig?
Also ich glaube, das ist die... Ja, also glaube ich, die Kultur an sich, die du erzeugst als Führungskraft in deinem Team, in deinem vertrautesten Team und auch mit der ganzen Mannschaft. Also ich glaube, da wirklich diese Ehrlichkeit, Offenheit also und Klarheit und Transparenz zu haben einfach, gerade jetzt in dieser Zeit, die wir haben, klar zu sein, so klar es geht halt und dann auch mit deinem direkten Team und auch mit deinem Mitarbeiter eine Feedback-Kultur zu entwickeln, die einfach in beide Richtungen geht. Also es geht viel um Vertrauen. Also das ist halt das Thema, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, wenn du ein starkes Team haben möchtest. Also das muss sich einander vertrauen, das muss gerne miteinander arbeiten. Da hatten wir auch bei uns schon die unterschiedlichsten Situationen, muss ich auch sagen. Das war und das aufzubauen, wirklich untereinander, dass auch sich auch die meine Mitarbeiter vertrauen und miteinander arbeiten. Das ist übrigens auch etwas, was wir schon seit langer Zeit bei uns in der Geschäftsführung als Slogan haben, das Miteinander und Füreinander. Es gibt ja so vier unterschiedliche Möglichkeit, miteinander umzugehen. Das heißt, das Gegeneinander, das Nebeneinander, das Miteinander und die Kühe ist dann das Füreinander. Mhm. Und das geht halt am Ende nur mit Vertrauen untereinander. Das ist natürlich jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir wirklich ja über Entlassung sprechen müssen, über sag ich mal, dass es wirtschaftlich vielleicht nicht so gut geht, den ganzen Unternehmen, wahnsinniger Marktdruck, den wir draußen haben, der muss halt diese Mannschaft halt zusammenhalten. Und gerade wenn man natürlich intern es Umstrukturierung gibt und ja Anpassungen, dann ist es natürlich, bröckelt dieses Vertrauen manchmal untereinander und das muss man halt immer wieder versuchen aufzubauen zwischen Abteilungen und dann zwischen unterschiedlichen Leuten. Da müssen wir einfach aufpassen, dass wir uns intern nicht noch dort an der Stelle kaputt machen. Und das passiert, glaube ich, auch in vielen Firmen und das macht so viel Effizienz kaputt, die man eigentlich gerade braucht und das gerade Zusammenarbeit, die man jetzt gerade bräuchte, um selber stark zu sein.
Ja, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, so in der jetzigen Situation, in der wir gerade so stecken, und ich glaube, das müssen wir hier draußen niemandem erklären, wie es um die europäische Automobilindustrie gerade ausschaut. Und ihr als AVL hängt da sehr dran. Wenn ich jetzt aber so ein paar Jahre zurückschaue, ich glaube, du hast so 2016 die Rolle als Geschäftsführer übernommen. Also in meiner Erinnerung war kurz danach oder ungefähr zu dem Zeitpunkt Dieselgate.
Richtig.
Ja. Das hat mal schon mal so Schockwellen durch die Automobilindustrie geschickt. Also ich erinnere mich an volle Parkplätze bei Audi, weil Autos nicht zertifiziert werden konnten mit irgendwelcher Software drauf. Danach kam Covid. Nach Covid kam direkt verschlafene Elektrifizierung, als alle deutschen OEMs mal gegoogelt haben, wie funktionieren denn jetzt E-Maschinen? und jetzt sind wir dabei, dass der chinesische Markt im Grunde genommen völlig wegbricht, also Absatzmärkte völlig kollabiert sind. Also eigentlich hast du, seitdem du diesen Job übernommen hast, fast
Dauerkrise erlebt.
Ja, genau. Ja? Was macht denn das mit dir? Also was ganz persönlich, wie agierst du damit, immer nur im Krisenmodus unterwegs zu sein oder sehr viel im Krisenmodus? Und was macht das mit dir als Führungskraft?
Ja, also ist mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich die letzten 10 Jahre eigentlich nur irgendwie Krisen bewältigen musste. Oder wir. Ich möchte nicht, also das ist mir wichtig. Also ich glaube, was mir die Kraft gegeben hat auch, dass ich wirklich ein starkes Team habe, mit dem ich da zusammenarbeiten kann. Und das ist, glaube ich, auch eines der Themen, die mich da durchgetragen hat. Also ich habe wirklich sehr starke Leute und ich glaube, ein Teil dessen, was ich erzähle und was meine Ideale sind, habe ich auch geschafft mit dem Team. Und und das macht auch Spaß. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Aber was macht das mit mir? Ja, an der einen oder anderen Stelle muss man tatsächlich, glaube ich, hat es mich auch persönlich verändert. Also sprich, das ist auch ein Feedback, was ich bekommen habe von meinen Leuten, dass man doch nicht mehr so ganz vielleicht freundschaftlich unterwegs sein kann ständig, sondern man muss dann auch doch ab und zu härtere Entscheidungen treffen, schneller. Was wo ich auch ein Denker bin und sehr, sehr viele Situationen und Möglichkeiten immer vorher abwäge, bevor ich da entscheide. Das ist etwas, wo sich der eine oder andere vielleicht auch verzweifelt, ja, oder meine Assistentin auch manchmal, bis ich dann eine Entscheidung treffe, da sagt sie so, ich kenne dich jetzt musst du auch mal jetzt mal loslegen, hopp oder top. Aber grundsätzlich ist es so, dass das wir haben auch einiges erleichtert, also wir haben uns halt die Arbeit erleichtert durch unterschiedliche Prozesse. Ich habe auch mal versucht halt andere Führungsstile einzuführen oder Führungs- oder Methoden, Management-Methoden einzuführen, wie OKRs, wo ich auch sagen muss, da an der Stelle bin ich dann gescheitert. Wir haben jetzt inzwischen so ein bisschen eine abgespeckte Vision. Wir haben vieles probiert auch, ne? Und das, was halt nicht funktioniert hat, das haben wir halt dann doch nicht gemacht oder haben wir es verlassen. Vielleicht ist das auch eine der Learnings aus der ganzen Geschichte, dass wir haben einiges versucht, uns halt anzupassen, waren hochflexibel, sind wir nach wie vor, und das ist für mich auch persönlich die Antwort auf vieles als Entwicklungsdienstleister bei uns, sich eine Strategie zurechtzulegen, jetzt mit dem, was in dieser Dynamik, die wir da haben. Das Learning an der Stelle ist, dass man eigentlich nichts wirklich so gut voraussehen kann. Mhm. Und dass eine hohe Flexibilität eigentlich am Ende die Antwort auf viele Fragen ist. Und das versuchen wir halt auch in unseren Unternehmen oder in dem Bereich zu machen, den ich verantworte, dass wir halt eine hohe Flexibilität versuchen darzustellen. Und das geht dann einher mit dem ersten. Flexibel ist man dann doch untereinander, wenn es ja doch 500-600 Leute sind und da viele miteinander arbeiten müssen, wenn wir Leute von A nach B versetzen müssen oder in Projekten dann zusammenarbeiten müssen, dass wir das schaffen, an der Stelle ein Vertrauen miteinander zu haben, dass man jetzt nicht unbedingt den Mitarbeiter schickt, den man nicht braucht, der vielleicht gerade nicht so gut performt in einem Thema, sondern dass man vielleicht dann so offen und ehrlich miteinander umgeht und so ein hohes Vertrauen hat, dass den man bekommt, dass der derjenige ist, auch der das Problem lösen wird. Also so in die Richtung geht das, also so ein bisschen, was hat es mit mir gemacht? Es hat mir vielleicht ein bisschen Leichtigkeit genommen, die ich versuche auch gerade wiederzufinden. Also das ist etwas, was man darf alles nicht so ernst nehmen. Das ist, es ist ernst genug und
ja. Ja, aber das ist glaube ich, sehr schwierig.
Ja,
das muss ja unglaublich schwierig sein, weil ich meine, die Situation aktuell ist ja wirklich, sorry, es ist wirklich, wirklich krass. Wir kriegen es jeden Tag in den Medien mit, aber noch viel mehr kriege ich es halt aus täglichen persönlichen Gesprächen mit, wo alle irgendwo um ihre Jobs bangen. Und egal, ob das jetzt jüngere Leute sind oder Leute, die seit 25 Jahren in Unternehmen sind, auf unterschiedlichen Ebenen bis hin zu Geschäftsführern, die nicht wissen, ob sie morgen nur einen Job haben. Und die dann aber zugleich diese Führungskräfte auch dafür sorgen müssen, dass genau das Thema Vertrauen, Kultur, Kommunikation an die Mitarbeiter funktioniert. Und ich weiß nicht, wie du das schaffst, genau diese Unwissenheit und diese damit auch sehr, sehr unangenehmen Wahrheiten mit deinen Mitarbeitern zu besprechen. Wie machst du das?
Ja, gut, grundsätzlich habe ich es ja gesagt. Das ist, also ich versuche da offen zu sein. Also was ich letztens einen schönen Podcast gehört, ich weiß gar nicht wo, und die Dame hat ja auf jeden Fall gesagt, also die sind ja alles erwachsene Menschen. Also erwachsene Menschen, die Autos Auto fahren dürfen, sich Häuser kaufen können, Kinder kriegen und so weiter. Und die vertragen schon auch das eine oder andere an Wahrheit. Und die sind ja auch nicht blöd. Ich meine, jeder liest Zeitung und sieht es im Unternehmen tagtäglich. Also sprich, da jetzt Dinge, sage ich mal, unter Verschluss zu halten, sage ich mal, klar gibt es natürlich Sachen, die können wir jetzt nicht offen und ganz offen sofort erzählen. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Aber grundsätzlich, sage ich mal, zu sagen, auch vielleicht auch das zu sagen, hey, wir wissen momentan nicht, wie es weitergehen kann, weil einfach unsere Kunden es nicht wissen, halte ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht für fatal, weil es einfach so ist. Und ich mag meine Leute auch nicht irgendwie das Blaue vom Himmel runter beten. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich ist es in anderen Unternehmen auch so, aber jetzt sich da vorne hinzustellen und wieder irgendwie Motivationsreden zu halten, bringt nichts. Zuversicht zu geben. Ja. Wir kriegen das irgendwie gemeinsam schon hin. Das ist wichtig. Aber wir schaffen das, ist vielleicht nicht der richtige Satz aktuell.
Mhm. Ja. Ich glaube, also dieser Hinweis auf, hey, das sind erwachsene Menschen, das finde ich super. Und vielleicht hilft auch so eine ausgesprochene Wahrheit, so ein Stück weit Leichtigkeit wiederzufinden wird. Ich meine, jeder weiß eh, was da draußen los ist. Jeder liest Zeitungen.
Jeder hat Angst. Kann man
auch drüber reden. Ja, klar.
Ja,
und das ist so. Die kannst du ihnen ja auch nicht dadurch nehmen, indem du dich hinstellst und sagst, hey, alles wird super.
Ja, und das ist leider so. Es tut mir, ich habe es auch letztens gerade im Video gesagt, das ist wirklich eine meiner schwersten Zeiten in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, also in den letzten 26 Jahren. Und das ist, es tut mir auch in jedem Leid und jede Leid, dass ich keine Alternative gefunden habe. Also das war auch genau das, was ich gesagt habe. Und das meine ich auch so. Ich fühle mich da irgendwie persönlich verantwortlich, obwohl ich nicht persönlich verantwortlich bin. Aber auf der anderen Seite irgendwie schon, ja. Also wir haben es nicht vorausgesehen, wo es hingeht. Und ja, und zaubern können wir leider Gottes auch nicht. Und, aber trotzdem, also es geht mir nahe, ist so. Ja.
Ich glaube, es ist aber super wichtig, das auch genauso zu kommunizieren. Man muss jetzt sich nicht hinstellen als Führungskraft und nur Stärke demonstrieren, sondern man kann zeigen, dass man menschlich ist und auch zeigen, dass man sehr oft die Antwort nicht weiß. Und auch das mit der Wahrheit. Also ich glaube, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Das ist ein bekannter Ausspruch. Wer hat das gesagt? Ingeborg Bachmann, glaube ich. Ich weiß nicht, ob in Deutschland bekannt. Nee, aber das ist genau der Punkt. Es, ja, Leute sind erwachsen und zurzeit haben wir wirklich schwierige Zeiten.
Ja. Jetzt gibt es ja so diesen klassischen Management-Sprech, ich möchte nicht mit dir über Probleme reden, sondern ich erwarte, dass du Lösungen bringst. Und da ist natürlich insofern was Wahres dran, als dass uns so der Blick in den Rückspiegel nur bedingt irgendwie was hilft. Und letztendlich hast du eine Situation, die du vermutlich gestalten willst. Also glaube nicht, dass du, so schätze ich dich ein, dich zurücklehnst und denkst, naja, schau mal, was passiert, sondern du steckst, ob du willst oder nicht, voll in einer Transformation. Die Automobilindustrie muss sich transformieren in Europa. Deine Firma, die AVL, muss sich transformieren. Vermutlich muss sich auch vielleicht nicht der Führungsstil, aber die Art, wie Führungskräfte agieren in so einer Situation, ändern. Was brauchst du denn, damit so eine Transformation gelingt? Und was müssen denn Führungskräfte da einbringen? Also du bist ja nicht allein, das hast du jetzt schon mehrfach gesagt. Du brauchst ein Team um dich herum. Was erwartest du von denen? Was können die beitragen, damit diese Transformation gelingt?
Also grundsätzlich gehe ich ja immer davon aus, dass ich nicht intelligenter bin als andere, nur weil ich Führungskraft oder Geschäftsführer bin. Und dementsprechend habe ich ja auch ein Team um mich herum, was sehr gerne Verantwortung übernimmt und auch an der Stelle Ideen einbringt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, so eine Transformation kann nur gelingen, wenn mein Führungsteam mitarbeitet, also informiert ist, weiß, worum es geht und Verantwortung übernimmt. Und wir uns gemeinsam klare Ziele setzen. Das ist, und dann natürlich, das ist dann der schwierigere Part vielleicht auch noch, das konsequent dann umsetzen. Also da sind wir natürlich, da kann man sich gegenseitig unterstützen auch und viel darüber, ja, reden, diskutieren. Wie machst du das? Wie machen wir das in Summe? Ich glaube, da, soweit ich das so mitbekommen habe, auch nicht jetzt bei uns jetzt im Team, sondern andere Teams und andere Firmen, das konsequent Handeln dann umzusetzen, ist immer so das Schwierigere. Aufgeschrieben ist das mal schnell. Damit so eine Transformation wirklich gelingen kann, ich glaube, ein wichtiger Satz, den ich auch lange nicht verstanden habe, so wie bei dem anderen gerne zur Arbeit zu gehen, ist das Verstehen, um verstanden zu werden. Also ich kann letztendlich nur erwarten, dass meine Leute mir folgen, wenn ich verstehe, was sie bewegt und wenn ich verstehe, was sie antreibt, was eigentlich ihre Intention ist oder warum sie Dinge so tun, wie sie sie tun. Die haben ja alle einen Grund dafür gehabt. Und der Weg muss dahin gehen, dass ich erstmal verstehe, damit die dann im zweiten Schritt dann auch mich verstehen können, wo wollen wir denn gemeinsam hin? Und das ist etwas, wo ich versuche, so zu agieren, indem wir ja gemeinsam als Team uns dann letztendlich das Ziel setzen, in Summe, wo wollen wir denn dahin, wo müssen wir hin? Dauert auch manchmal ein bisschen länger, weil jeder natürlich auch seine eigenen Vorstellungen hat. Und dass wir dann diese Veränderung und diese Transformation dann gemeinsam gestalten. Und wenn das so ist, dass es wirklich jeder dahinter ist, dann ist es meiner Ansicht nach auch nachhaltig. Ist der schwerere Weg, aber wie gesagt, wie ich sagte, vielleicht der nachhaltigere. Also das länger andauert, wenn wir dann eine Veränderung hinbekommen. Ja, und Führungskräfte oder Menschen allgemein, und ich glaube Führungskräfte insbesondere, die handeln grundsätzlich vernünftig, wenn sie einfach diese Notwendigkeit verstanden haben und das Problem verstanden haben, in dem wir stecken. Dann sind sie ja eh, gerade Ingenieure sind dann ja eh gewollt, das Problem irgendwie zu lösen. Ja, das ist. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle braucht der eine oder andere und auch ich manchmal einen Kick, dass wir uns aus der Komfortzone rausbewegen. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was ist einfach natürlich. Jeder Mensch ist grundsätzlich faul und bewegt sich halt gerne natürlich in dem, was er kennt oder was er gerne macht. Und was, ja, das ist nicht so. Das ist ja energetisch, ist das ja vollkommen sinnvoll.
Das ist ne? ja sinnvoll, ja, ja. Ja, klar.
Und ja, da muss man sich halt vielleicht auch gegenseitig ein bisschen animieren in die richtige Richtung.
Jetzt bist du ja in einer Situation oder seid ihr in einer Situation, wo die Zukunft schon ziemlich nebulös ist. Also zumindest ich bin nicht mehr so tief Teil der Automobilindustrie, als dass ich das beurteilen könnte. Wie gestaltet ihr Perspektiven? Denkt ihr in Szenarien und pickt euch dann das most probable Szenario raus und entwickelt auf Basis eines solchen Szenariums dann auch Perspektiven. Beschreibt mal den Prozess, wie also so in Richtung, wo ist denn die Perspektive in einer solchen Transformation? Ne? Wie gestaltet ihr ein Zukunftsbild, was auch erstrebenswert ist, jetzt durch so einen, ich nenne es mal Teil der Tränen zu gehen und einen schmerzhaften Transformationsprozess auch zu machen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Insbesondere jetzt gerade bei uns. Also es gibt da mehrere Facetten in dem Ganzen. Es ist als ganze AVL natürlich, wo wollen wir hin, wo wir uns positionieren weltweit. Das ist, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht reden. Das müssen dann auch andere beantworten. So, was können wir als Entwicklungsdienstleister, also wie ihr wisst, sind wir ja hier sehr lokal tätig. Also wir sind auch sehr lokal von unseren Kunden abhängig, die hier in Deutschland gerade sind. Und um ehrlich zu sein, wenn unsere Kunden noch nicht mal so richtig wissen, wo sie hinwollen und dort nebulös sind, ist das wahnsinnig schwierig. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die Möglichkeit, sich, sage ich mal, da hochflexibel aufzustellen und so dann vielleicht doch das zu machen, wo gerade eine Lücke ist, mit, das ist eine der Strategien, die ich versuche wirklich hier umzusetzen mit meinem Team, dass wir uns da wirklich, ja, sei es in Technik, in Örtlichkeiten, in Zeitmodellen und Ähnlichem halt so aufzustellen, dass es dann funktioniert. Ob das jetzt den Leuten allein reicht? Nein, glaube ich nicht. Das ist halt genau das ist die Schwierigkeit, auch jetzt gerade dort eine Perspektive zu geben. Jetzt, sag ich mal, die Politik hat ja das ein oder andere an Entscheidungen oder ja Entscheidungen getroffen, dass wir ja zurück zum Verbrenner, das Verbrennerverbot vielleicht aufzuweichen oder letztendlich dort an der Stelle orientieren sich ja der eine oder andere Kunde jetzt wieder anders. Das hilft der AVL natürlich auch und wir merken auch gerade, dass es gerade losgeht. Das ist also, dass die Wartezeit so ein bisschen vorbei ist. Allerdings ist das wirklich eine Frage, die ich mir noch nicht wirklich selber beantwortet habe. Und daraus eine Strategie zu basteln, um ehrlich zu sein, aus dem Wissen, was wir da haben, ist sehr schwierig. Was wir versuchen, ist natürlich, aber das ist auch nonah, das macht momentan auch jeder, natürlich außerhalb der Automobilindustrie entsprechend Möglichkeiten zu finden. Da haben wir auch tolle Workshops gehabt und auch Perspektiven. Wir haben auch das eine oder andere, wo wir wirklich außerhalb der Automobilindustrie unterwegs sind. Das ist sehr erfreulich und das ist auch stabil, das Geschäft. Natürlich, das Thema Defense ist auch in aller Munde gerade für Firmen wie die als Entwicklungsdienstleister tätig sind. Da ist natürlich auch riesig Geschäft zu holen, wobei da will auch jeder rein und so ganz einfach und trivial ist es natürlich auch nicht. Das ist also ja.
Stichwort Zukunftsbild, Jan. Jetzt hätte ich noch die Zusatz- und Spezialfrage, ein bisschen abseits von Leadership. Ich wiederhole nicht mehr, was wir gerade an Krise alles erleben, aber es ist nicht schön. Du mit deiner Erfahrung, was würdest du dir denn wünschen oder was braucht es denn aus deiner Sicht, damit man in Europa, in Deutschland in Österreich aus dieser wirklich Automotive-Krise wieder gut rauskommen.
Ja. Also ich glaube nach wie vor, wir bräuchten mehr Mut. Aber Mut halt jetzt auch, ja, unsere Kunden brauchen mehr Mut. Es ist schwierig in der jetzigen Zeit, aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade das betrachten, was du gerade eingangs gesagt hast in deiner Eingangsrede, Thorsten, also sprich, wenn wir nach China drüber schauen, dann müssen wir Mut haben, sonst sind wir weg vom Fenster. Das ist halt genau das, das sehe ich genauso. Und das ist, und ich möchte es jetzt wirklich nicht nur auf Politik oder Automobilindustrie schieben, das Ganze, sondern auch wir als Geschäftsführer, als Mitarbeiter, als Menschen, also gerade in Deutschland, was ich so merke bei meinen Mitarbeitern, aber auch in meinem Umfeld, und wenn man sich so umschaut, ist wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, raus aus der Komfortzone. Also ich glaube, wenn wir so weitermachen in Summe, jetzt kann man auf Deutschland, Österreich, vielleicht Europa, also ich nehme jetzt mal die beiden Länder, die ich gut kenne, wenn wir nicht raus aus der Komfortzone kommen und vielleicht so uns nicht hinter Normen oder Vorschriften verstecken, dann haben wir echt ein Problem. Also wir stehen wirklich im Wettbewerb mit so vielen Ländern, die wirklich Hunger haben. Also 996 ist das als Stichwort jetzt in China, ja, von 9 bis 9 arbeiten, 6 Tage die Woche. Das ist das, was, und wir haben halt den globalen Markt, den werden wir auch mit Zöllen nicht einschränken können. Und da sind wir natürlich, werden wir uns umstellen müssen, glaube ich, alle miteinander. Das wird halt anders. Mhm. Es ist nicht unbedingt gut, ja. Jetzt muss man sagen, das ist, also ich möchte jetzt nicht Verhältnisse haben wie in anderen Ländern. Das ist, aber irgendwo der Mittelweg dazwischen wird wahrscheinlich kommen. Und ich glaube, den werden wir uns alle.
Ich glaube, der ist, genau. Ich glaube, es ist ja gar nicht unser Ziel, 996 in Europa zu implementieren. Aber was dahinter steckt, und das habe ich jetzt auch wieder in China erlebt, ist auch eine Generation von Ingenieuren, von Managern, von Unternehmern, die auf gut Deutsch richtig Bock haben, was zu reißen.
Genau.
So. Und die mit offenen Armen neue Technologien einsetzen. Und ja, das Umfeld ist ein anderes. Und ja, vieles ist staatlich deutlich anders gelenkt. Das kann man alles nicht 1:1 übernehmen. Aber der Mindset ist einfach ein ganz, ganz anderer. Und ich glaube, da sollten wir uns alle mal ein Vorbild nehmen und mal überlegen, da kommen wir nämlich eigentlich auch her.
Ja, und ich glaube gar nicht, dass ich kenne so viele bei uns, die das auch noch machen. Ja, die Vollgas geben und die musst du eigentlich bremsen und dann gehst du als Letzter raus da aus dem Laden und sagst, hey, jetzt schleich dich her, geh mal nach Hause. Wir haben sie, aber diese Menschen werden wahnsinnig gebremst von Leuten, die das nicht machen. Und dann kommt das Problem auf. Und dann fragen die sich irgendwann, wenn sie es mitkriegen, warum soll ich denn eigentlich? Mhm. Und das ist halt etwas, wo wir vielleicht auch... Ja, das müssen wir uns mal anschauen und mal überlegen, wie wir die faulen Äpfel halt mal da aus dem Korb rausnehmen. Weil ich glaube, das ist das, was uns dann in Summe bremst. Und ja, klar, und jetzt kann man jetzt auch weitergehen über das merkt man jetzt gerade auch, dass das, gerade wenn es kriselt, dann verstecken sich wirklich viele Leute da hinter, ja, ich darf ja eigentlich nicht und ich soll nicht und das und jenes und und das macht halt die Jungs und Mädels, die richtig Lust haben, die demotiviert das halt. Also wir können es schaffen, aber müssen sich einige halt an die Nase fassen, ja.
Ja, kommen wir vielleicht von der ganz großen, also von der Weltpolitik, von großen gesellschaftlichen Strömungen wieder zurück zu dem, was In Control machen soll, nämlich persönliche Geschichten erzählen. Eine unserer Lieblingsfragen sind immer die, die wir zum Abschluss stellen, weil wir immer die Hoffnung haben, dass irgendeine coole Story ans Tageslicht kommt. Meine Frage, wenn du auf deine 26 Jahre Karriere oder deine vielleicht 20 Jahre Karriere als Führungskraft zurückschaust, was war denn der biggest Fail? Was hat Jan Marek als Führungskraft so richtig verbockt?
Natürlich gar nichts. Das ist.
Okay, nächste Frage.
Es ist ja immer einfacher ist natürlich zurückzuschauen, ne? Und dann ist alles da weiß man eigentlich schon ganz gut, was man verkehrt macht. Was würde ich heute anders machen? Vielleicht so rum. Ich glaube, teilweise wirklich fehlende, das, was ich auch vorhin gesagt habe, fehlende Konsequenz und sage ich mal, das Umsetzen ist etwas, wo ich viel gelernt habe. Und es gibt nicht diesen einen biggest fail, glaube ich. Das ist, also, na, die gibt es, also sagen viele, aber ich glaube, den, wo ich jetzt mich heute dran erinnere und sage, holla, 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 das war ganz schlimm. Nee, das gibt's nicht. Also, vielleicht müssen wir andere fragen, sagen die was anderes, ich weiß es nicht. Aber nein, also
wirklich. Wir fragen mal in Graz.
Genau, fragt's mal da. Nee, also ich glaube, das ist etwas so. Vielleicht habe ich auch das Thema Politik in der Firma unterschätzt oder vielleicht sind das auch Themen, die man. Politik wird immer gemacht und überall, das weiß ich nicht, das ist auch etwas, was man mal darüber nachdenken sollte. Das ist etwas, was ich auch in letzter Zeit so darüber nachgedacht habe. Wir haben einen schönen Podcast auch gerade dazu gehört, dass man immer politisch unterwegs ist und je höher man kommt, ist das halt einfach so. Das ist so. Ja, und ich habe so einen Zettel auf meinem Bildschirm kleben. Da stehen vier Worte drauf, die ich versuche zu beherzigen. Das ist Eindeutigkeit, Klarheit, Transparenz und Konsequenz. Und jedes Mal, auch wenn ich eine E-Mail schreibe oder ähnliches, dann schaue ich kurz drauf. Na, habe ich da, jetzt war ich eindeutig. Oh, ich habe das eigentlich, bis wann will ich das eigentlich haben? Vergessen. Ne? Und warum tun wir das? Und was passiert dann, wenn wir nicht, ja, und das muss man sich dann auch überlegen, was passiert, wenn es dann nicht funktioniert, ja. Die Umsetzungskompetenz ist halt etwas, da muss man mal. Da hätte man vielleicht in der Vergangenheit mehr machen können, so retrospektiv betrachtet.
Geil, danke für den kleinen Zettel. Ich finde es super, wenn man als 54-jähriger Geschäftsführer, der für Deutschland sagt, ich habe einen kleinen Zettel hängen mit vier wichtigen Punkten und das schaue ich mir immer wieder an. Finde ich fantastisch. Genau das braucht es. Genau das braucht's.
Ja, der fällt in letzter Zeit immer runter, den muss ich mal neu schreiben. Ja, das Post-it ja, hält nichts.
Alright. Tja, Jan, damit kommt quasi die berühmte letzte Frage, aber ich würde gerne die Perspektive umdrehen und nicht dich fragen, sondern andersrum. Stell dir vor, ich würde deine Frau fragen, worauf ist Jan Marek stolz? Was würde mir deine Frau antworten?
Du bist witzig. Ja. Ja, da muss ich erstmal drüber nachdenken, was mit meiner Frau fragen. Also ich hätte eine Antwort gehabt, aber meine Frau. Na, grundsätzlich glaube ich, sie betrachtet das auch, das Ganze. Also ich glaube, wir haben es sehr gut hingekriegt, dass wir Familie und Beruf unter einen Hut bekommen haben. Und das ist auch das, das haben wir miteinander geschafft auch. Also das ging auch deswegen, weil wir auch, sie stand immer hinter mir und hat das unterstützt und das war auch ganz, ganz wichtig und dementsprechend haben wir das beide auch so hingekriegt, wie es heute ist. Wir haben zwei tolle Kinder, wir haben in Summe noch eine funktionierende Ehe nach 26 Jahren, muss man auch sagen, das ist auch heutzutage auch nicht mehr normal und ich glaube, das Wichtigste ist, und das würde sie auch sagen, dass ich immer wieder versuche, integer zu sein. Also ich bin ich geblieben mit meinen Werten und das ist mir auch persönlich wichtig gewesen, immer wieder. Und ich glaube, das ist, und das halt zu kombinieren mit allem drum und dran, was wir noch so machen, ob es jetzt Freunde sind, Familie, Hobbys, das alles unter einen Hut zu bringen, das ist etwas, was sie sagen würde. Und ja, doch, durchaus.
Ja.
Dass wir das alles miteinander hingekriegt haben.
Kann man auch stolz drauf sein. Sehr cool. Alright, Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine, ja, für das super spannende Gespräch. War wirklich Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Danke nochmal euch auch. Hat auch Spaß gemacht, mit euch da mich auszutauschen. Und ja, macht's weiter so.